ARD.
Ich habe jedes Jahr Steuerprüfungen und bin froh, dass ich Schwäbin bin, weil ich glaube, sonst hätte ich echt ein Problem. Mir hat mein Chef immer gesagt, es gibt eine goldene Regel, don't fuck the Finanzamt. Und er hat recht.
Du redest halt Spanisch,
yeah.
Deutsch, Englisch,
Französisch.
Französisch?
Und Schwäbisch.
Und Schwäbisch. Wow.
Und du?
Ich kann nur ein bisschen Deutsch.
Ich habe einen festen Freund.
Ja,
ich versuche das immer geheim zu halten, aber ich sag's jetzt einfach ganz offen.
Okay, du hast aber in Las Vegas geheiratet.
Du weißt doch was. Verdammt.
Was haben deine Eltern gesagt, als sie das gehört haben? Oder wussten die das nicht?
Die wussten gar nichts. Die waren so, was machst du da? Aber das war schon immer, wann immer mir gesagt wurde, mach's nicht, habe ich's gemacht.
Okay.
War das bei dir auch immer so?
Nein.
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich
Lola Weipert
und
Joey Kelly.
Das ist 1+1, Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR3, Produktion mit Vergnügen.
Diesen Monat möchten wir mit einer kleinen Wette beginnen. Noch bevor die letzte Folge dieses Podcasts in den Äther fließt, wird die TeilnehmerInnenliste eines Ultramarathons oder Ironmans irgendwo auf dieser schönen Welt um eine prominente Person reicher sein. Hier begegnen sich und uns nämlich zwei Menschen, die unglaublich gerne und fast schon hauptberuflich an Grenzen gehen. Sportlich, emotional und aktivistisch. Als Teil einer der wahrscheinlich polarisierendsten Bands aller Zeiten bekannt geworden, begeistert er uns seit Jahren mit seinem scheinbar unbrechbaren Willen. Hat er als Kind nicht wirklich eine Karrierewahl gehabt, geht er jetzt mehr als eindrucksvoll seinen eigenen Weg. Seinen inneren Schweinehund lässt er nicht nur mit Ausdauerwettbewerben, sondern auch mit außergewöhnlichen Reisen, Expeditionen und der Teilnahme an Survival-Shows erzittern. Wenn sein Körper längst hysterisch wird, bewahrt er in seiner inzwischen fast ikonischen Art und Weise die Ruhe und hält mittlerweile auch Vorträge zum Thema Motivation und Zielsetzung. Das sind sicher auch zwei der vielen Talente von ihr. Sie ist als Moderatorin das gute Gewissen des Trash-TV, das mahnende Auge über der Insel der Versuchung und hängt als Model auf riesigen Plakaten an Hochhausfassaden. Und sie ist die Königin eines eigenen Landes. Okay, es ist nur ein Bauernhof, aber dafür ein sehr, sehr schöner. Sie verbindet die Energie eines chaotischen Euphorieflummis mit ungeheurer Disziplin und unternehmerischem Weitblick und setzt sich außerdem unter anderem für die Sichtbarkeit von Endometriose und Brustkrebsvorsorge ein. Wie haben die beiden die Schattenseiten des Ruhms erlebt? Werden sie vor unseren Ohren allerbeste FreundInnen? Und werden sie vielleicht sogar wirklich gemeinsam an einem Ausdauer-Event teilnehmen? Das alles und noch viel mehr erfahren wir in diesem Monat von Joey Kelly und Lola Weipert.
Boah, was für ein Intro.
Krass.
Wie abgefahren. Oh, ich freue mich so, dass wir uns sehen, weil ich glaube, ich werde hier heute diesen Tag beenden mit wahrscheinlich 500 neuen Ideen und Wünschen, die ich alle umsetzen will, weil ich habe noch selten so jemanden noch nicht mal kennengelernt, aber so viel von dir gehört, was so inspirierend ist. Du machst Dinge, davon habe ich noch nie gehört.
Es gibt so eine kleine Welt von verrückten Leuten, die gerne Sachen machen. Und ich habe das Glück, dass ich gesund bin, dass ich das machen darf. Aber du siehst sehr, sehr, ich habe dich noch nie live gesehen.
Mhm.
Also zum ersten Mal. Du bist sehr, sehr bekannt. Ich verfolge dich auf Insta.
Oh Gott.
Und du siehst in Fotos natürlich, du bist eine sehr hübsche Frau, ne? Aber du in echt siehst du viel sportlicher aus. Du bist, das ist ja krass.
Was, ist gut, oder?
Was machst du für Sport? Du siehst aus wie Maschine, also muss man einfach sagen.
Ich mache Yoga. Ich mache Yoga und einfach nur, also jeden Tag so immer so 10 Minuten Yoga am Morgen und dann so Workouts. Und jetzt versuche ich gerade mehr als 2 Klimmzüge endlich hinzubekommen, weil das schaffe ich nicht. Kannst du gut Klimmzüge?
Nein.
Nee?
Nicht so gut. Und ernährst du dich sehr gesund?
Ich versuch's, aber die letzten 5 Tage habe ich eine neue Sucht entwickelt.
Mhm.
Schnitzel mit Spargel. Jeden Tag. Heute Morgen wieder zum Frühstück.
Wow. Okay. Aber du machst sehr viel Sport, weil du verbrennst halt einfach dein ganzes, sag ich mal, Kalorien, was du halt in dir. Weil du bist ja halt sehr schlank und sportlich.
Yeah.
Ne? Also Du siehst beeindruckend aus. Deine Arme ist ja wirklich der krass. Also es ist
echt. Danke.
Yoga ist, es gibt so verschiedene Stufen von Yoga wahrscheinlich, ne? Also es gibt dann halt das richtig Extreme Yoga, kann man sagen?
Ja.
Und was geht da ab? Ich meine, bist du da auch ganz oben so oder es gibt von leicht bis?
Also du kannst beim Yoga alles Mögliche machen. Ich habe Yoga ganz lange nicht verstanden, weil ich immer so das Gefühl hatte, das macht man, aber man schwitzt dabei nicht. Was soll das? Mhm. Aber das ist für die Tiefenmuskulatur so gut, wenn man es dann mal richtig macht. Ich habe irgendwann mal dann eine Yoga-Ausbildung in Costa Rica gemacht und dann habe ich erstmal gelernt, wie intensiv Yoga wirklich ist. Und wenn man, je nachdem, welche Pose man macht, wenn man sich nicht am Boden ablegt, sondern wenn man vom Downward Facing Dog, also wenn du wie so ein Dreieck nur mit den Füßen am Boden bist, wenn du dich dann so in den Push begibst und dann direkt so hochdrückst und nicht diesen Bodenkontakt aufnimmst, da schwitzt du wie noch was. Also hast du Yoga mal probiert?
Noch nie, ja.
Noch nie?
Es gibt auch dieses Yoga so bei 40 Grad oder sowas, ne?
Ja, Hot Yoga.
Genau, da muss man halt unwahrscheinlich viel schwitzen, oder?
Ja, das ist einfach, das fühlt sich an, als würdest du in der Sauna was tun, was du nicht machen willst, und zwar Sport.
Wow.
Und das ist stark. Also es gibt mittlerweile, Yoga gibt es ja schon, es gibt so lange und mittlerweile erlebt es so einen Aufschwung, wie so eine Renaissance. Meine Mama hat früher schon immer Yoga gemacht.
Okay.
Und dann hat sie immer gesagt, ich gang jetzt zum Yoga. Und ich so, hä, wie uncool. Und weil es Mama gemacht hat, fand ich es damals nicht cool und mittlerweile finde ich es richtig toll. Ich kann dir mal eine Yogastunde geben, wenn du willst.
Ich glaube, ich würde die wahrscheinlich nicht überleben.
Bist du durchgepeitscht. Ich finde es so krass, dass du das sagst, weil ich glaube, also sportlich bist du mir ums Hundertfache wahrscheinlich überlegen.
Ich bin auch nicht mehr der Jüngste.
Wie alt bist du?
Ich bin 52.
Echt?
Ja.
Mit welcher Zelle?
Ich bin 52 und ich fühle mich noch gut, ich bin gesund und alles ist super, aber... Bist du noch 29 oder schon 30?
Nee, ich bin 29.
Und wann bist du geboren, wenn ich fragen darf?
30. März 1996.
Das heißt, du bist gerade 29 geboren.
Ja.
Jetzt vor ein paar Wochen. Und das heißt, du bist 96 geboren.
Ja.
Mega, 96. 90er Jahre, genau. Und in deinem Alter, klar, habe ich dann halt, da war ich, ja, Peak, kann man sagen, so Ende 30 im Ultrasport. Dass man halt quasi viel Erfahrung hat, weiß, wie man seine Kraft gut aufteilt und weiß natürlich auch ein bisschen Mindset stärker, als wenn man halt 10 Jahre jünger ist und ja, und dann halt Erfahrungswerte da sind, aber 10 Jahre länger, sind 10 Jahre mehr Erfahrung. Costa Rica, redest du Spanisch?
Mhm.
Ja?
Ja. ¿Puedes hablar español?
No. Du hablas español?
Sí. He aprendido en la escuela.
En la escuela, sí. Alemania.
Sí. ¿Y tú?
Yo nací en España.
Was?
Sí.
Du bist wie so ein Überraschungsei. Das gibt's doch nicht. Okay, Moment. Also, du bist, okay, für alle, die es jetzt nicht verstanden haben, du bist in Spanien geboren?
Ich bin in Toledo geboren.
Wie?
Und zwar in der Stadt Toledo.
Aha.
Und in der Nähe von Toledo gibt's immer noch einen Ort, der heißt Gamonal.
Ja.
Und da hat mein Vater und meine Mutter gelebt und meine Mutter war schwanger und meine Mutter ist mit dem Bus zum Arzt gefahren, nach Toledo. Das ist, ich glaube, eine halbe, dreiviertel Stunde weit weg. Und der Arzt sagte, Sie können hier bleiben, der Kind kommt gleich.
Nein.
Und dann bin ich gekommen zur Welt und dann ist sie halt mit dem Bus zurück mit mir nach Hause gefahren.
Nein,
ist die Story, was mir erzählt worden ist und ich glaube, die stimmt. Also,
das ist nicht dein Ernst.
So war das. Meine Mutter, die meisten Kinder hat meine Mutter halt zu Hause bekommen. Das war früher normal, heute ist es sehr unüblich in Europa. Und ich bin beim Arzt geboren und bin nach Hause ein paar Stunden später halt mit meiner Mama auf dem Arm getragen worden und war halt quasi der siebte. Es sind noch 4 über mich. Ne, 6. Ne, doch, 7. 7. Kind. Und hast du Geschwistern?
Mhm. Ich habe eine Schwester.
Du hast Turmspringen mit ihr gemacht.
Ja, hast du es auch mal gemacht?
Ich habe Turmspringen auch gemacht, ja.
Oh, wie fandest du es?
Du hast es vor kurzem gemacht wahrscheinlich.
Ja, ich glaube vor 2 Jahren.
Genau, also bis Stefan Raab damals aufgehört hat, gab das Turmspringen 11 Mal. Und ich habe die alle 11 Mal gemacht.
Nein.
Doch.
Was? Hast du mal gewonnen?
Ja, auch gewonnen.
Nein.
Ja, doch.
Oh, wie oft hast du das abgeräumt? Das ist so schwer.
Es ist sehr schwer. Ich habe das immer in Einzel und in Zweier. Also beide.
Natürlich.
Kombis. Und wenn du 29 Jahre jung bist, ne, dann kennst du wahrscheinlich die ganzen Rap-Events von früher. Das war doch ein bisschen deine Generation als Teenager. Bock-WM, Stockcar, alle diese Geschichten.
Da warst du überall wahrscheinlich mit dabei, oder?
Ich habe 13 Jahre lang alle Rap-Events jedes Jahr gemacht. Ich war mit Elton quasi derjenige, der immer dabei war.
Wie so ein, wie so ein Interieur, so ein Stuhl, der immer da steht.
Ja, ich war nicht angestellt bei Stefan und auch nicht irgendwie unter Vertrag. Mhm. Es war immer so, dass ich halt quasi eingeladen worden bin, weil, keine Ahnung, weil ich gewinnen wollte. Und Stefan Raab halt ganz früher, als er noch bei Biber moderiert hat und so, der hat über die Kellys sehr oft nicht so gut gesprochen. Also
warum nicht?
Ich glaube, weil seine Schwester Kelly-Fan war. Das ist meine Meinung. Ich habe den Stefan diese Frage nie gestellt.
Mhm.
Aber vor 2003 war die erste Bock-WM, ein halbes Jahr vorher. Die Redaktion von Stefan Raab schrieb halt eine E-Mail an uns, Management, Kelly Family. Und die wollten, dass die Kellys bei TV Total spielen. Damals gab es TV Total nur einmal die Woche montags am Anfang.
Mhm.
Später viermal die Woche durch den Erfolg. Und dann habe ich veranlasst, diese E-Mail zu löschen. Weil der hat zu Viva-Zeiten und sehr, sehr oft über die Kellys, also wir waren nicht der Einzige, ne? Peter Maffay war auch immer dran. Und es gab so ein paar so Künstler, die quasi von ihm, aber die ganze Comedy-Szene, muss man einfach sagen. Ne? Entweder für die Kellys oder gegen die Kellys. Du warst zu jung. Unsere kommerzielle Durchbruch war erst 94. Ne?
Wahnsinn.
Und dann habe ich dieses E-Mail halt löschen lassen, aber es kam innerhalb einer Woche ungefähr 3 Mal diese E-Mail. und dann habe ich dann veranlasst, dass also hartnäckig, ausdauernd, fand ich gut. Und dann habe ich eine E-Mail zurück schicken lassen, dass wenn der Stefan was will, dann muss er mich persönlich anrufen. Dann rief der auch an. Ich auf der Autobahn, früher dürfte man noch den Handy am Arm haben und auf der anderen Leitung. Hallo, hier ist Stefan. Ich sage, ja, hier ist Joey Kelly. Welcher Stefan? Sagt der Stefan Raab.
Stefan Raab hat dich einfach angerufen.
Ja, und dann habe ich ihn gefragt, wie kann ich dich helfen, Stefan? Stefan sagte, und ich bin sicher, Stefan, wenn du das jetzt hier hörst, ne, weißt du das nicht mehr. Aber glaub mir, dieser Anruf war historisch, weil Stefan Raab ruft die Kelly-Family an oder mich.
Mhm.
Und ich habe den Stefan gesagt, pass mal auf, Stefan. Er sagte, Joey, am Telefon. Ich bin der große Kelly-Fan, der größte. Und dann habe ich natürlich nur gelacht und ihn gefragt, und okay, und wie kann ich dich jetzt helfen? Ich will unbedingt, dass ihr bei TV Total spielt.
Mhm.
Und dann habe ich ihm gesagt, Stefan, meine Familie mag dich nicht. Du hast sehr, sehr viel über uns erzählt und es ist immer nicht lieb. Es ist wirklich so heftig. Er sagte, Joey, dann komm du doch als Sportler.
Mhm.
Und dann sag ich, du, das können wir machen. Ne? Dann komme ich gerne als Sportler dahin, saß auf der Couch, auf diesem Couch, wo Bono, Eminem und Rihanna und alle Weltstars.
Da saßen ja alle drauf auf dieser Couch.
Und er, ohne dass ich es verlangt habe, streckt das Arm raus und sagt, ich gebe dir meine Hand, dass ich nie wieder über die Kellys schlecht reden würde.
Nein. Und hat er sich dran gehalten?
Hat er.
Hat er.
Und dann ein paar Wochen oder Monate später war er bei Gottschalk, bei Wetten, dass. Und dann hat er gewettet, wenn er halt die Wette quasi gewinnt oder verliert, dann würde er mit dem Wok in Winterberg die Bobbahn runterfahren. Und das hat er dann eingelöst.
Ach,
und aus diesem Gimmick, aus diesem Quatsch-Veranstaltung hat er die erste Wok-WM gemacht. Dann bin ich eingeladen worden. Und dann gab Stockcar. 11 Mal, 14 Mal Bock-WM, es gab 11 Mal Turmspringen. Also insgesamt, ich habe die gezählt, das waren 48 Samstagabend-Shows.
Nein.
Wo ich dann halt immer dabei war. Und irgendwann hat er vor 8 oder 9 Jahren gesagt, okay, jetzt mache ich Pause, Stecker gezogen. Mhm. Und es war eine schöne Zeit. Es war eine schöne Zeit und wir waren miteinander auch nicht befreundet. Also ich habe mit ihm auch nie Kontakt gehabt. Es gab immer einen Redakteur, bis die letzten 2-3 Jahren, bevor er aufgehört hat. Ne? Und jetzt ist er wieder am Start.
Hat er sich schon gemeldet? Hat er dich schon wieder angerufen?
Ja, ja.
Hat er?
Ja, ja. Der rief an und sagte, Joy, du hast gehört. Ich sage, ja, es steht in der Zeitung. Du kommst wieder, du willst wieder wissen. Und dann sagt, Joy, du kommst zu mir, wir müssen wieder miteinander viele Sachen machen. Ich sage, Stefan, jederzeit, es macht Spaß. Wir haben jetzt 2 Projekte gemacht, da war ich bei ihm. Das läuft, es macht Spaß. Ich drücke ihm die Daumen, ich war beim Boxkampf dabei. Beim Boxkampf war das so, der hat mich ein paar Wochen vorher besucht. Mhm. Und es gab diesen Vorschau, wo er 2 Stunden lang halt quasi gezeigt worden ist, mit wem er alles gemacht hat und dies und das. Also die ganzen Hero-Shots. Mhm. Und er sagte, Joy, kann ich bei dir auf dem Bauernhof halt quasi meine ganzen Pokale und alles drum und dran und die Stocker-Autos, weil ich habe ja, ich weiß nicht, 8 oder 12 Stocker-Autos und Autobau, also die ganze Requisiten, den ganzen Schrott, ich sammle das.
Und du sammelst die ganzen Autos?
So ist es. Und diejenigen, die quasi noch halbwegs leben, also wenn einer total tot ist, dann forget it. Und das weiß er auch. Und dann... dann hat er halt quasi da ein paar Tage später sein Team, hat alles abgedreht und dann für die Vorschau, wenn man halt bei dem Boxkampf von Stefan Raab sehen und den Vorschau, da sieht man halt seine ganzen Pokale und das Auto und das ist alles bei mir in der Heimat gemacht worden und das ist schön und ich freue mich auf spannende Projekte mit ihm. Aber war der Stefan Raab, als du Turmspringen gemacht hast, war das in München?
Das war in Berlin.
Okay. War er hinter die Kulissen?
Er war hinter den Kulissen und ich habe ihn das allererste Mal vor ein paar Jahren kennengelernt bei einer Sendung, wo er hinten in der Regie war. Mhm. Das war eine Sendung, die hatte Knossi moderiert. Und dann weiß ich noch, wir hatten da noch während Covid-Zeiten, er hatte eine Maske auf, er hatte eine Brille auf, er hatte eine Mütze auf und kommt in meine Garderobe und er gibt mir so die Hand. Er so, hi, ich bin Stefan. Und ich so, hi Stefan, dreh mich so wieder um, red mit den anderen. Ich dachte mir, es ist irgendein Stefan. Ich hab ihn halt nicht erkannt und sprech weiter. Und dann bleibt er so stehen. Er so, ich bin der Stefan. Ich so, Stefan Raab. Und er so, ja. Ich so, das glaube ich dir erst, wenn ich deine 400 Zähne sehe. Und dann hat er seine Maske abgenommen. Und dann kamen da diese 400 Zähne um die Ecke. Und ich so, Stefan! Das war das erste Mal, dass ich ihm begegnet bin. Und ich war so, ich hatte so eine Ehrfurcht vor diesen Menschen, weil... Ich habe zwar als Kind, wir sind auf dem Bauernhof groß geworden, ich habe nie Fernsehen geschaut, okay. Aber Stefan war für mich immer, den kannte man einfach, das war immer eine Legende. Und den dann plötzlich zu sehen und zu wissen, dass er weiß, wer ich bin, ich war komplett, also ich war so baff. Der ist schon eine Erscheinung, finde ich, findest du auch?
Er ist definitiv eine Legende, der hat halt quasi viel neues Fernsehen, also diese ganzen Game-Shows etc., viel kommt von ihm, also der hat Formate, ich meine das allerstärkste Format, muss man einfach sagen. Auch wenn man kein Stefan Raab-Fan wäre, ist Schlag den Raab, war ein Hammer-Format. Mhm, also das lief 4-5 Stunden lang, Spann ohne Ende, starke Gegnern und dann ging es halt richtig um Geld. Ne? Yeah. Also 500.000 und wenn der Pott noch voller war, dann war es 1 Million. Einmal war das 3,5 Millionen. Also der hat 6 Mal hintereinander gewonnen. Ne? Und so jedes Mal ist 500.000 quasi als Guthaben für den möglichen nächsten Kandidat. Mhm. Und mit 3,5 Millionen Euro versteuertes Geld. Das war schon...
Versteuert vor allem. Wichtiger Punkt an der Stelle.
Steuerfrei. Weil Wahnsinn. Einmal jährlich Gewinn ist quasi steuerfrei. Yeah. Aber nicht für dich und auch nicht für mich. Weißt du das?
Nee, wusste ich nicht.
Ich hatte eine Steuerprüfung.
Aha.
Ich habe hier alle 2 Jahre eine Steuerprüfung. Ist egal, ist kein Problem. Und ich habe 3-mal Schlag den Star mitgemacht. Mhm. Ja? Und Glück gehabt bei allen 3-mal. Und da gibt es halt quasi den Pott. Ne?
Wie viel bekommt man denn da?
100.000 Euro.
100.000 Euro?
Ja, 100.000 Euro. Vielleicht ist es jetzt reduziert auf 50.000, ich weiß es nicht. Mhm. Aber damals war es 100.000. Ne? Also richtig so ein Koffer mit Scheinen. Natürlich war das Geld nicht da drin. Das ist ganz normal überwiesen worden. Mein Steuerberater sagt zu mir, Joy, pass mal auf. Die 100.000 Euro sind steuerfrei. Ich sage, what? Ich sage, doch. Weil Gewinn einmal jährlich ist quasi frei. Dann kam die Steuerprüfung. Dann sagte der Steuerberater, der Steuerprüfer meine ich jetzt. Nee, Das ist nicht steuerfrei, nicht für den Herr Kelly. Ja, warum nicht? Ja, weil das TV-Auftritt ist halt quasi sein Gewerbe. Das ist sein Business.
Ach Gott.
Und dann musste ich das versteuern.
Oh nein.
Dreimal.
Oh nein, aua. Aua. Mir hat mein Chef immer gesagt, es gibt eine goldene Regel, don't fuck the Finanzamt. Und er hat recht. Es ist so, es gibt so diese Grundgesetze und dann finde ich an fast oberster Stelle, don't fuck the Finanzamt. Ich habe jedes Jahr Steuerprüfungen und bin froh, dass ich Schwäbin bin, weil ich glaube, sonst hätte ich echt ein Problem.
Genau, du kommst aus Raum Stuttgart, oder?
Ja,
nicht,
ne? Ich bin so aus dem, das ist so ein Schwabe, den man oft nicht mag.
Und du redest halt Spanisch,
ja.
Deutsch, Englisch,
Französisch und Schwäbisch.
Wow.
Und du?
Ich kann nur ein bisschen Deutsch. Und auch schlecht.
Ach Quatsch. Aber das heißt, du bist in Spanien, also du bist, Spanisch war deine Muttersprache.
Als Kind kann man sagen, bin mit Spanisch und Englisch aufgewachsen natürlich. Mein Vater ist ja halt ursprünglich Ire, sage ich immer, aber es ist gelogen. Mein Vater ist in den USA geboren und sein Großvater als Achtjährige mit seinem Vater Ende 19. Jahrhunderts, 1880 oder 90, sind als irische Immigrants nach Boston halt rübergegangen, aufgrund Not und Hunger und Krieg. Und so wie über 40 Millionen US Americans sind Iren Ursprung und noch mehr Deutschen.
Yeah.
Ich weiß nicht, ob die Menschen das wissen, aber es gibt fast 50 Millionen US Americans, die Ursprung Deutsch sind. Und meine Mutter ist auch in den USA geboren, in Pennsylvania. Und wir dachten, die Vorfahren von meiner Mama wären Dutch, also holländisch oder flämisch. Und dann hatte ich für WDR-Fernsehen so ein Doku zum Thema Ahnforschung. Da haben wir festgestellt, dass die Vorfahren von meiner Mama 1749 ausgewandert sind aus Bremerhaven. Da war ein großer Hafen, wo viele Millionen von Europäern und Deutschen und kamen aus, nicht Schwaben, aber ganz in der Nähe, in Speyer.
Speyer. Das
ist direkt die Grenze.
Ja.
Ne? Und daher bin ich halt halb deutsch und halb ursprünglich Ire. So, genau. Aber zu dir, das heißt, du wohnst in einem Bauernhof.
Also ich hab mir vor ein paar Jahren bei eBay einen Bauernhof gekauft.
Bei eBay?
Ja.
Nochmal.
Ja, ich bin auf dem Bauernhof groß geworden. Wir hatten kein Fernsehen, wir hatten nichts. Wir sind sehr, sehr bodenständig groß geworden. Und irgendwann wollte ich dann, jetzt in dieser Medienwelt, wollte ich wieder zurück zu meinem Ursprung, weil ich finde unsere Medienwelt, die ist so verrückt. Und ich merke immer, dass dieser ganze Wahnsinn, dieser ganze Trubel, die ganzen Kameras, ich genieße die auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite brauche ich, je mehr ich in dieser verrückten Medienbubble bin, immer diesen Ausgleich in der Natur. Barfuß, morgens ins Gras stehen, irgendwelche Rehe beobachten, die noch über die Wiese hoppeln. Und deswegen hatte ich so einen großen Drang nach dieser Natur, nach meinem Ursprung, nach meiner Kindheit, dass ich dann mit meinem Papa gesprochen habe und meinte so, ey, ich möchte mir unbedingt einen Bauernhof kaufen und ich möchte zwar in Berlin sein, aber außerhalb von Berlin einfach einen Bauernhof haben, wo ich jederzeit hin kann, dass ich so meinen kleinen Rückzugsort habe. Und dann haben wir über eBay geguckt und habe ich da einen gefunden und der ist in Brandenburg und da habe ich den gekauft.
Warte mal, also jetzt, ich wusste gar nicht, dass man bei eBay halt Häuser kaufen kann.
Ja, super.
Ja?
Die sind da auch echt zu einem soliden Preis. Also, weil das sind 4000 Quadratmeter, so ein Dreiseithof mit Haupthaus, Scheune, Stallungen, dann ist noch so ein Hühnerhäuschen an der Ecke, dann hinten super große grüne Wiese und mit ganz vielen Bäumen und da kannst du, im Sommer kannst du da einfach durch die Wiese laufen und kannst du frühstücken vom Baum runter. Kannst einen Apfel, Zwetschge, Pflaume, Trauben, also alles mögliche kannst du dort essen.
Aber wie funktioniert das? Du steigerst bei eBay einen Bauernhof und dann gehst du zum Notar und dann wird es beurkundet und dann überweist du das Geld, wenn der Eintrag halt im Grundbuch geschehen ist und du einen Bescheid bekommst vom Notar und dann überweist du das Geld und dann bist du Eigentümer.
Ja, so ungefähr. Also wir konnten den sofort kaufen. Wir haben dann dem Typen geschrieben, sind dann hingefahren und der Bauernhof, das war, also da gab es so viel zu tun, aber ich fand den Bauernhof so schön, das hat sich irgendwie so richtig angefühlt. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass ich den kaufen möchte, sind dann zusammen zum Notar und dann habe ich den gekauft. Also
Also funktioniert das so, dass man halt, gibt es ein Deadline oder hat man sich geeinigt?
Wir haben uns geeinigt.
Okay, verstehe. Ja. Das heißt, man trifft sich und dann weiß halt quasi die Öffentlichkeit nicht bei eBay, für welchen Preis das weggegangen ist. Ja. Es ist eine Anzeige wahrscheinlich.
Genau. Das und ist wie wenn ich dieses Glas hier verkaufen möchte, nur halt ein bisschen größer.
Stand da drauf ein Mindestpreis oder gar nicht?
Man konnte gar nicht handeln. Also der Stand, das kann man eigentlich schon sagen, komm. Ja. Der war für 180.000 Euro, war der im Internet.
Wow.
Und ich dachte mir so, was für ein guter Preis für das, was es ist, für diese 4.000 Quadratmeter. Also fand ich einen super Preis. Vor allem jetzt mit der Wertsteigerung, das ist richtig schön. Dann dachte ich mir so.
Aber den hast du jetzt nicht gekauft von Christian Lorenz?
Nee.
Okay, weil der wohnt direkt hier um die Ecke. Das ist ein Musiker, ist das. Und der hat eins verkauft.
Echt?
Ja. Der hat eins verkauft, das ist schon ein paar Jahre her, vielleicht. Nee,
leider nicht.
Richtung Polen.
Also, ah, okay.
Deins ist wahrscheinlich Brandenburg.
Also Spreewald.
Okay, verstehe. Ja. Sehr gut. Und der hat seins verkauft. Und der ist ein unbekannter Musiker. Der heißt, Künstlername Flagge, der spielt Keyboard bei Rammstein.
Oh, keine lieben Grüße. Okay. Naja, macht ja nichts. Aber hast du auch einen Bauernhof?
Habe ich, ja.
Weil du meintest eben, dass Stefan dann bei dir auf dem Bauernhof gedreht hat. Wohnst du selbst auf dem Bauernhof?
Nein, ich wohne woanders. Da habe ich noch einen Bauernhof.
Wirklich? Wie viele Bauernhöfe hast du denn?
Nur zwei.
nur zwei? Ist das herrlich? Und wo sind die?
Bei Köln.
Beide bei Köln?
Bei Köln, ja genau. Zwischen Köln und Bonn. Aha. In Rhein-Sieg-Kreis heißt das.
Da gibt es auch viele Burgen, glaube ich, oder? Nein.
Doch, es gibt ein paar, ob das viel sind. Also es gibt so in der Nähe Schloss Auer, da hat sogar Napoleon da quasi übernachtet. Und dann gibt's halt noch den Graf, der hat so ein richtiger, wunderschönes Schloss, Burg. Der Beginn war, ich glaube, 12. Jahrhunderts und man baut immer weiter und das hört nie auf. Und der ist ja auch ständig am Renovieren. Und es gibt natürlich in Rhein-Sieg-Kreis mehr Richtung Koblenz, Mainz, da auf dem Rhein, da gibt es Gefühl so alle paar Kilometer rechts, links so einen unfassbaren, sag ich mal, Burg oder Ruine oder Schloss. Und
stimmt, an der Lorelei, ne?
Genau.
Das ist so schön. Ich würde mein Kind gerne mal Lorelei nennen. Findest du es einen schönen Namen?
Ja.
Ja?
Hast du Kinder?
Nee, aber ich möchte es, wenn ich mal Kinder bekommen sollte, könnte, man weiß es ja nie. Ich glaube, ich würde gerne Lorelei nennen.
Ist ein guter Name für dich. Also
du hast Kinder, ne?
Ich habe 4 Kinder.
Wie heißen die alle?
Die kleinste heißt Lisanne, dann haben wir Lili und dann haben wir den Leon und dann haben wir den Luke.
Alle mit L?
Alle mit L, ja. Es hat mit Luke angefangen, vor 24 Jahren.
Wow.
Und dann haben wir das Glück gehabt, dass wir 4 gesunde Kinder haben. Und ich habe eine Frau, die mich seit 27 Jahren noch nicht verlassen hat.
Oh, du klingst so überrascht dabei.
Ey, das ist Musikbranche. Ich meine, du arbeitest halt auch im Medienbereich. Mhm. Also die meisten Freunde und Kollegen, die in der Musikbranche leben, insbesondere Musiker.
Ja.
Weil die sind auf Tour und
Die haben überall eine Familie.
Genau, die haben viele Familien.
Aber wie kriegt ihr das denn hin? Also was ist euer Geheimnis? Ich stelle mir immer die Frage, weil meine Eltern, die haben sich scheiden lassen. Ich sehe viele, wie es bei dir auch ist, wie es wahrscheinlich bei uns allen ist. Ich sehe so viele Familien, die zerbrechen, Ehen, die zerbrechen, Beziehungen, die zerbrechen. Wie schafft man das so lange? Also was ist da euer Schlüssel?
Ich bin nie da.
Nein!
Ich arbeite viel, gerne.
Der Schlüssel ist nicht da.
Also... Als Corona kam, ne, war ich auf einmal sehr viel zu Hause. Ne? Oh Gott. Ja. Sagte meine Frau nach einer Woche, die Kleine sagte, Papa, hast du keinen Job mehr? Meine Frau sagte, glaubst du, wir schaffen das? Ich sag, ich glaube, wir schaffen das.
Und ihr habt es geschafft.
Yes. Wir haben Corona überlebt.
Ja, das ist auch eine Challenge. Da habt ihr einen Orden für verdient. Das ist ja krass.
Und du hast einen festen Mann, wenn ich fragen darf, darf man das fragen?
Auf jeden Fall.
Du hast einen festen Freund.
Ich habe einen festen Freund. Ja, so. Ich versuche das immer geheim zu halten, aber ich sag's jetzt einfach ganz offen.
Okay, du hast aber in Las Vegas geheiratet.
Du weißt doch auch alles. Verdammt.
Aber das finde ich geil. Die Nummer ist gut. Die ist gut. Einfach Blind Date mit jemandem quasi und dann fake in Las Vegas heiraten. Ja. Hast du ihn auch geküsst?
Wir haben uns geküsst, also das war verrückt.
Krass.
Ich habe damals noch beim Radio die Morningshow gemacht und dann war mein Chef irgendwann so, Lola, ich habe eine richtig gute Idee, wir verlosen eine Reise mit dir nach Las Vegas und dann kann man dich heiraten. Und ich war so, aber was ist mit der Gütertrennung? Und dann meinte er so, ja, kriegen wir schon hin. Und dann hat den Typ gewonnen und da haben wir uns am Flughafen kennengelernt und wir waren beide so, oh, wir fanden uns richtig toll. Und dann kamen wir direkt, also wir waren dann auf der Reise und dann hatten wir diese Hochzeit. Dann haben wir uns das erste Mal geküsst. Und es war schon, also es war nur so ein Schmatzer.
Ja.
Aber sich mit einem fremden Mann zu küssen, Gott sei Dank fand ich den gut, weil ich glaube, sonst hätte ich gesagt, wir küssen uns auf gar keinen Fall. Aber es war schon verrückt, weil dann kamen wir zurück und ich war eigentlich so eine Single-Kämpferin und wollte gar keinen Freund. Und plötzlich fanden wir uns beide aber so gut. Und dann kamen wir zusammen und waren, glaube ich, 2,5 Jahre zusammen.
Was?
Ja, es war
das ist crazy.
Ja, ja.
Und wer hat den ausgesucht? Die Redaktion?
Ich habe den rausgesucht. Weil wir
hatten,
also die Leute konnten dann anrufen und mussten dann innerhalb von, ich glaube, 60 Sekunden zeigen, wie verrückt sie sind. Weil alle wissen, dass ich halt ein bisschen gestört bin. Und dann war klar, man muss jemanden finden, der genauso verrückt ist wie ich. Und dann mussten die innerhalb von 60 Sekunden irgendwie ihren Wahnsinn kredenzen. Und der Typ hat geschrien, gesungen, Witze erzählt, der hat Sachen gemacht, wo ich mir dachte, mein Gott, ist das toll.
Aber hast du auch ein Bild vor Augen gehabt?
Ich hatte, glaube ich, ein Bild. Die hatten ein Bewerbungsfoto. Hatten sie alle mit dabei liegen.
Und der war dein Typ? Der war stark, groß, sportlich?
Ich hatte nie so einen Typ. Also okay. Ich hatte mal starke Typen, mal Typen, da war ich gefühlt stärker, körperlich. Also es war irgendwie immer so alles mal dabei. Also ich fand den Charakter einfach immer, wenn der Charakter gut war, dann war es für mich ein guter Mann.
Und war das eine schöne Zeit, die 2,5 Jahren?
Es war schon schön.
Ja.
Aber es sind Dinge passiert, die ich mir nicht gewünscht hätte. Und dann habe ich Schluss gemacht. Und dann dachte ich mir so, es kommt immer was Besseres nach.
Und du hast Schluss gemacht, wenn ich fragen darf.
Ich habe Schluss gemacht, ja.
Okay. Was glaubst du, wie er sich fühlt, wenn er dich oft im Fernsehen sieht?
Oh, der arme Kerl. Ich weiß es nicht. Also ich glaube ehrlich gesagt, wir werden uns wahrscheinlich immer in gewisser Weise lieben. Ich glaube, man liebt so die erste große Liebe bis in alle Ewigkeit immer.
War das die erste große Liebe?
Ja.
Wow,
das war schon
krass.
So meine erste.
Wahnsinn.
Ja, und das war schon echt eine tolle Zeit. Wir waren auch beide einfach ähnlich verrückt. Und ich werde ihn wahrscheinlich immer lieben. Auf so eine bestimmte Art und Weise. Also er wird zumindest immer in meinem Herzen sein. Aber ich muss sagen.
Wie alt warst du, wenn ich fragen darf?
Ich war Anfang 20.
Wow.
Ja.
Wie mutig. Was haben deine Eltern gesagt, als sie das gehört haben? Oder wussten die das nicht?
Die wussten gar nichts. Die waren so, was machst du da? Aber das war schon immer, wann immer mir gesagt wurde, mach's nicht, habe ich es gemacht.
Okay.
War das bei dir auch immer so?
Nein.
Nee?
Aber man hat oft, sag ich mal, gesagt, das ist nicht gut oder mach das nicht. Aber ich habe das jetzt nicht deswegen gemacht, weil die Nein gesagt haben.
Mhm.
Sondern halt, ich wollte das machen. Und die anderen fanden das doof.
Mhm.
Und es war mir egal, ich habe es trotzdem gemacht.
Ach, ne? Okay.
Also quasi, ja. Und warte mal, das ist jetzt 2,5 Jahre zusammen. Ist Wahnsinn, ne? Du triffst dieser Mann und war er ein klein bisschen älter wie du, weil die Jungs sind ja meistens nicht so schnell reif.
Die brauchen
Zeit, weißt du, ich meine?
Ich glaube, man sagt, also, dass Männer im Schnitt 7 Jahre hinterher sind in der Entwicklung
mindestens.
Im Vergleich zu Frau.
Mindestens.
Wie viele Jahre würdest du sagen? Wie viele Jahre sind Männer so im Durchschnitt zurück?
Also es gibt viele Männer, die nie Mann werden.
Oh Gott. Ja,
also die den leichten Weg nehmen. Weil es ist viel, viel einfacher für einen Mann als für eine Frau.
Mhm.
Muss man einfach sagen.
Inwiefern?
Es ist unfair.
Yeah.
Wir haben Zeit.
Mhm.
Zum Thema, sag ich mal, sich binden,
yeah.
Familie gründen, wir machen Karriere, die Frau will Familie und Karriere. Wie geht das?
Mm.
Wie funktioniert das, alleinerziehen und die überhaupt zu ernähren und überhaupt über die Runden zu kommen und dann auch noch on top arbeiten?
Ja.
Das ist doch Top-Management.
Das stimmt. Vor allem, ich finde, das ist, also klar, ne, das ist... Also meine Schwester, die hat jetzt gerade ein Kind bekommen und sie meinte auch, es ist toll, wenn man einen Partner hat und das in der Beziehung funktioniert, aber du bist ja als Frau faktisch Du musst dich um dieses Kind kümmern. Wenn du dieses Kind nicht stillst, kann dieses Kind nicht überleben. Das heißt, als Mama musst du dich dem Kind ja zu 100% hingeben, wohingegen der Papa, der kann wieder arbeiten gehen. Und das finde ich ist schon, das ist natürlich im Naturell des Menschen, das ist eben faktisch, das ist gar nicht anders möglich. Aber ich sehe so viele Frauen, die so gerne wieder arbeiten gehen würden, aber noch gar nicht können und dürfen, weil das Kind sie noch braucht.
Ja. Aber es hört nicht damit auf, wenn der Kleine quasi jetzt ein halbes Jahr gestillt wird, dass er halt dann irgendwie, dass die Mutter befreit ist. No way. Ja. Also ich sag dir, 80-90% bleibt bei der Frau. Das ist einfach Fakt und das ist halt quasi. Und deswegen gibt es halt viele Jungs, die Männer werden wollen, aber den leichten Weg nehmen und nie Mann werden. Mhm. Und dann, aber ansonsten so im Durchschnitt würde ich einfach sagen, im besten Fall sind die Jungs so mit Ende 20, 30, Anfang 30 dann halt so langsam Mann werden.
Ne? Da sind sie gefühlt 18.
Ja, viele, definitiv. Und die Frauen, die sind so von heute auf morgen Frauen. Mhm. Ne? Oder ich nehme mal ein Beispiel. Meine Mutter ist sehr früh gestorben, leider. Und meine Schwester Barbie Kelly, die direkt unter mir war. Barbie war 6, 7 Jahre alt.
Mhm. Als eure Mama gestorben ist?
Ja, genau. Und
oh Gott, wie alt warst du, wenn ich frage?
Ich war knapp 9.
Oh Gott.
Und dann gab es noch Angelo, der war 10 Monate alt. Maite Kelly, sie war 2,5. Michael Patrick, der war 2 Jahre älter. Also Barbie hat sich als 7-Jährige, so bis 15 und älter, sich um die kleinen Kinder gekümmert, ob sie eine Mutter wäre. Sie ist von heute auf morgen quasi, hat diese Verantwortung übernommen, durch den Not, weil wir haben damals als Kelly Family hier in Berlin auf dem Alex gespielt, auf der Straße. Ich gehörte zu den sogenannten Großen, die immer unterwegs war, auf der Straße spielen. Mein Vater hat zu Hause alles organisiert und sich um alles gekümmert. Und Barbie hat wie eine Mutter sich um die 3 Kinder mit voller Verantwortung sich um die Kinder gekümmert. Und das ist das, was ich meine, ist, Frauen quasi sind, wenn es insbesondere, sag ich mal, selbst Teenager-Frauen werden zu King Kongs. Mhm. Die werden halt quasi so, die sind sofort reif. Mhm. Die können sich halt quasi mit Situationen sehr schnell quasi anpassen und sind sehr stark. Und wir Jungs, wir brauchen länger.
Würdest du sagen, du bist jetzt Mann? Hast du es geschafft? Hast du den Durchbruch zum Mann geschafft?
Ja.
Mit 50? Wann würdest du sagen, war es bei dir soweit? War das dann vielleicht, als du das erste Mal Papa geworden bist?
Definitiv. Der Moment, wenn man halt weiß, dass man Vater wird, Game Changer. Du wächst um 10 Jahre. Wenn du quasi die Verantwortung übernimmst. Mhm. Wenn du sagst, okay, ich versorge halt quasi jetzt die Familie und dann wächst du mit der Aufgabe. Ne? Ja. Dann wächst du mit der Aufgabe.
Aber wie hast du Karriere und Kind und dann Kinder, du hast 4, wie hast du das unter einen Hut bekommen?
Ich habe die beste Partnerin, die ich mir je vorstellen kann. Mhm. Sie hält mir den Rücken frei. Ich habe nie ein schlechtes Gewissen. Ich darf vorne Vollgas geben und wir sind ein gutes Team. Ganz einfach. Ja. Sonst, es wird oft gefragt, wie du vorhin, was ist das Geheimnis? Ich sage, die Zeit spricht für sich. Yeah. Wir sind noch zusammen und ich freue mich, es zu erleben, wenn ich darf, Enkelkinder, Großvater zu werden.
Ach Gott,
das wird der Wahnsinn. Das wird der Wahnsinn. Weißt du, Haus am See.
Oh, auch schön.
So ist es.
Genau so.
So ist es. Ja.
Bauernhof am See.
So ist es. Bauernhof und dann am See und Wald und alles Mögliche. Und auf diesem Bauernhof, darf ich dir was fragen oder ist es geheim?
So viel du willst,
ja?
Du darfst alles fragen.
Wissen deine ganzen Fans, dass du einen Bauernhof hast?
Ja.
Okay. Und du, da hast du Obst, Gemüse? Hast du auch Tiere?
Noch keinen. Also das einzige Tier ist mein Papa. Also der ist.
Der wohnt auf dem Hof.
Der ist mein Hausesel.
Dein Vater ist quasi auf dem Hof der Hofmeister.
Er ist mein Hofmeister. Ja, also wir sind gerade noch mitten im Umbau. Also im August können wir wahrscheinlich die Scheune eröffnen sozusagen.
Wow.
Weil wir haben jetzt die Bodenplatten gegossen und sowas. Dann bin ich immer am Wände einreißen.
Das machst du?
Ja, ich finde sowas super. Ich finde sowas so toll. Das
Bist du handwerklich stark und gut?
Ja, ja, weil meine Eltern sind Klavierbauer und ich habe als Kind zum Beispiel, ich habe dann so ein großes Klavier vor die Füße gelegt bekommen und mein Papa hat gesagt, jede Schraube, die rauskommt, gibt 1 Cent. Okay. Dann kannst du dir vorstellen, wie viel ich geschraubt habe den ganzen Tag und habe mich da beschäftigt und ich war die ganze Zeit handwerklich am Rumwerkeln, weil wir auf dem Hof, wir mussten uns irgendwie beschäftigen und das war für mich immer die Beschäftigung, die ich mir nur wünschen konnte.
Den alten Hof bei Stuttgart, irgendwo in Baden-Württemberg,
ja,
wo du aufgewachsen bist und bei der Waldorfschule warst.
Ja, ja? Du weißt alles.
Ich weiß nicht. Nein.
Du bist so informiert, das ist ja unglaublich.
Also das heißt, du hast hier deine Kindheitstraum wieder zurück, ein bisschen so zurückgeholt. Mhm. Und dein Papa, deine Mutter war auch Klavier. Bauerin?
Ja, beide.
Beide? Mhm. Krass, ich dachte nur dein Vater.
Nee, darüber haben sie sich auch kennengelernt. Aber mein Papa, der ist so ein kleiner Hans Kuck in die Luft. Also der macht alles und nichts. Im einen Moment ist er Schauspieler, dann ist er Kabarettist, dann ist er Moderator, dann ist er Klavierbauer, dann baut er ein Haus. Also der weiß immer noch nicht so ganz, was er eigentlich will. Deswegen macht er alles so ein bisschen. Und dann dachte ich mir so, okay, dann binde ich den einfach jetzt im Bauernhof mit ein und das macht er jetzt.
Hat er diesen Beruf gelernt als Klaviermeister oder ist das ein, oder wie kann man sich das vorstellen?
Weil, das ist eine Ausbildung. Also du machst eine Ausbildung zum Klavierbauer oder zur Klavierbauerin und dann lernst du, wie du ein Klavier stimmst zum Beispiel. Du lernst, wie du dieses Klavier baust, wie man die Saiten aufzieht, wie unterschiedlich die Hämmer überzogen werden müssen und so weiter. Das lernst du alles. Also das ist echt ein Kunstwerk.
Aber er baut eine ganze Flügel. Oder?
Hätte er wahrscheinlich damals machen können.
Okay.
Aber ich glaube, meine Mutter hätte es besser gemacht.
Okay, deine Mutter hat noch mehr Handwerkqualität
Ich finde anders, aber ich finde schon. Also meine Mama, die war hochschwanger und wurde dann Landessiegerin, als sie ihre Gesellinnenprüfung gemacht hat.
Wow.
Das war meine Mama ist, also ne, ich mag meinen Papa freundschaftlich vor allem, weil als Papa, der war jetzt nicht so oft da. Ich habe den schon, also ich habe da einige Defizite, also psychisch, wo mir das sehr gefehlt hat, dass er nicht da war. Aber meine Mama, meine Mama bis heute ist für mich so die Übermama, weil sie war alleinerziehend, sie hat uns nie aufgegeben, sie hat alles, sie hat wirklich alles gerissen, um uns irgendwie eine schöne Kindheit zu ermöglichen. Und darauf werde ich ihr bis in alle Ewigkeit dankbar sein, weil mein Papa war weg. Der hat so seinen eigenen Traum verwirklicht und meine Mama, also hätte sie agiert wie er, ich weiß nicht, was mit uns gewesen wäre, die war immer da.
Heim, ganz einfach. Ne? Also wenn, und das ist der Unterschied zwischen Frau und Mann.
Mhm.
Viele Männer gehen.
Ja.
Also ich rede jetzt nicht über deinen Vater, ne? Ich rede quasi über Frauen, in der Regel bleiben mit den Kindern.
Ja.
Ne?
Aber krass,
ich sehe das bei meiner Schwester Maite.
Die ist alleinerziehend, ne?
Gott sei Dank ist er weg. Und ich will darüber nicht reden, aber man hört schon, dass ich ihn nicht mag, auch vom ersten Tag. Vom ersten Tag, ich habe gesagt, das ist kein Mann.
Das ist so spannend.
Ja.
Ich glaube, da hast du wahrscheinlich als Geschwisterchen, du hast da, glaube ich, eine Sensibilität, die kann man fast gar nicht anders haben. Das ist ja wie ein Werwolf oft, was man als Geschwisterchen spürt für seine Schwestern und Brüder, oder?
Ja, also es ist so, als Bruder und als ältere Bruder, eine von meinen Schwestern sagte immer, Joy, du bist mein Lieblingsbruder und mein Beschützer.
Och, wie
und
schön.
Und das wissen alle meine Schwestern. Mhm. Auch wenn ich mit einer vielleicht Krach habe oder so, wenn die mich anruft um 1 Uhr morgens und sagt, der nervt, ich bin da.
Wirklich?
Ja, 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 klar, natürlich.
Ach Gott, wie schön.
Das ist normal.
Ja.
Und Familie ist Nummer 1. Und deswegen, aber zu deiner Mutter. Deine Mutter, das heißt, die ist auch Klavierbau, also jemand, der Klavieren baut. Das ist wirklich... das ist höchste Kunst. Mhm. Und wenn du ein Klavier bauen kannst, dann kannst du auch ein Haus bauen.
Glaube ich auch.
Weil Mauern ist ist das verzeiht so ein paar Millimeter,
stimmt,
oder?
Das stimmt, das habe ich jetzt auch
gedacht. Das kann man mit dem Putz wieder ausgleichen.
Wir sind Putz drüber schlagen, dann geht es schon.
Wie kann ich mir vorstellen? Du arbeitest auf diesem Bauernhof und stemmst halt quasi den Boden, um eine Bodenplatte reinzulegen. Wie wird dieser Hof geheizt? Ist es mit Ölheizung oder mit Gas oder Erdwärme?
Wir werden wahrscheinlich über Erdwärme gehen. Also wir sind noch nicht so weit, aber es wird jetzt erstmal jetzt kommt bald die Fußbodenheizung rein, diese riesengroßen 4x4 Fenster werden bald eingesetzt. Also das passiert jetzt alles, weil ich wollte diesen alten Hof mit seinem alten Charme bewahren und dachte mir so, viele reißen dann alles ab und bauen es Neues, finde ich schade, weil ich möchte diesen alten Charakter, ich möchte diese alten Ziegel, die alle Geschichten erzählen, die möchte ich irgendwo, wenn es geht, am Leben erhalten.
Ich mache dir einen Vorschlag.
Ja.
Wenn du Erdwärme einbauen solltest, ich habe eine Firma, die dich vielleicht den Kessel sponsert.
Echt?
Weil ich habe auch Erdwärme.
Hast du?
Ja.
Oh, wirklich?
Ja.
Ja, phänomenal. Guck mal, da hat er, oh geil.
3x90 Meter.
Ja. Yeah.
Das kostet, das ist schon 3 Jahre her, 18.000 Euro. Das ist ein Invest. Aber ich sag dir eins, du hast ja Dachfläche.
Ja. Ne?
Ist der Hof unter Denkmal?
Nee.
Dann darfst du Solarplatten drauf machen.
Ja, wollten wir sowieso.
Richtig. Mhm. Und wenn du zum Beispiel jetzt 20, 30, 40 kW drauf machst, ne? Und baust eine Erdwärme quasi Heizung ein, dann ist es for free. Also für free heißt, wenn du genug, sag ich mal, Energie schaffst, dann brauchst du halt quasi nicht mal den Strom zahlen, weil der Strom, der erzeugt wird, wird gespeichert und die Erdwärme, das einzige Verbrauch ist, sind die Pumpen. Und die Pumpen brauchen Strom. Mhm. Und dann ist es halt quasi so ein Selbstläufer.
Ach,
und
schön.
Seid ihr am Kanal angeschlossen?
Ich glaube.
Oder habt ihr eine Grube? Oder... Also ist natürlich auch ein Invest, eine biologische Kläranlage. Wenn du eine einbaust, hast du keine Kanalkosten und keine Abwasserkosten.
Hast du eine?
Habe ich eins.
Ja? Ich kann dich ja jetzt, du bist ja, ich glaube, du bist jetzt mein neuer Berater.
Und die ist auch ein Invest, also mich hat die 30.000 gekostet, aber du investierst einmal 30.000 und du zahlst nie wieder Abwasserkosten.
Oh,
und Abwasserkosten, zum Beispiel, wenn das Wasser pro Kubik, ich weiß nicht, wie es hier kostet, aber bei mir 4 Euro. Mhm. Abwasser 8,5. Das heißt, langfristig ist das quasi wirklich der absolut, das zahlt sich aus.
Das refinanziert sich.
Und zweitens ist es halt quasi total ökologisch. Mhm. Weil das Wasser versickert, die haben bei meine, die ist ja allerdings für bis zu 20 Leute. Also ist es halt quasi, das Haupthaus hat 5 Einheiten.
Oh,
und
wow.
Insgesamt 510 Quadratmeter Wohnfläche. Und das Coole daran ist, bei Erdwärme ist es so, dass es niedrige Temperatur. Ne?
Ja.
Also im besten Fall, was wir auch gemacht haben, ist, der Erdgeschoss wird quasi mit erstmal das, was du machst, abreißt, 50 Zentimeter Bodenplatte, dann Isolierung, Estrich, dann Fußbodenheizung.
Yeah.
Und das ist das schönste Heizung, was es überhaupt gibt. Und wenn du das Gefühl noch hast, dass diese Wärme kommt aus 90 Meter tief, wird hochgepumpt und ist alles komplett ökologisch, freundlich. Und wie viele Obstbäume hast du?
Wir haben jetzt erst neue gepflanzt. Wir haben, glaube ich, Stand jetzt 15, 20.
Welche Sorten? Gemischt?
Gemischt.
Das heißt? Gemischt.
Wir haben Kirsche, Apfel, Pflaume, Zwetschge, was haben wir noch alles? Was haben wir noch alles gepflanzt?
Birnen vielleicht?
Birnen haben wir bestimmt. Ja.
Und sind das Bäume, die quasi schon in 2, 3 Jahre Ertrag bringen? Oder muss man halt 5 Jahre warten, bis die...
Nee, die müssten in 2, 3 Jahren... Also in Teilen sind es alte Bäume.
Ja.
Wir haben auch einen Walnussbaum, das ist mein Lieblingsbaum.
Sehr gut.
Da möchte ich so ein Baumhaus mit reinbauen. Und dann so eine kleine Schaukel da dran. Der ist zum Beispiel schon, der steht da schon seit, der hat einen Durchmesser, dieser Baum, der ist so schön groß. Der Walnussbaum, der wirft jeden Herbst so viele Walnüsse, das ist so toll.
Darf ich was Indiskretes fragen?
Sofort.
Aber du musst es nicht beantworten. Also egal, was ich dir frage, ne? Bist du der einzige Eigentümer oder ist dein Papa auch mit Eigentümer?
Nee, ich bin die einzige Chef. Eigentümerin. Ich bin die Chefin und Das finde ich auch immer so lustig, weil als wir den gekauft haben, war so auch der Notar, der war, ich habe meinen Papa halt mitgebracht, weil ich nehme meinen Papa so oft irgendwohin mit und wir fahren mit dem Motorrad dahin und dann waren wir mit dem Motorrad beim Notar und dann guckte er mich an, guckte meinen Vater an und sagte dann zu meinem Vater, ach, Sie sehen kompetent aus. Und dann meinte ich zu diesem Notar, lieber Herr Notar, nicht mein Papa kauft diesen Bauernhof, sondern ich mit meinem selbst erwirtschafteten Geld und ich bin hier nicht diese Sugar Mama, beziehungsweise mein Papa ist nicht der Sugar Daddy, sondern das bin alles ich. Ich bin hier keine Spielerfrau, ich bin die Person, die alles selbst erwirtschaftet. Und dann hat er mich angeguckt und er so, ja, aber jetzt fangen wir ja nicht auch noch an mit Gendern, wa? Also der hatte eine freche Schnauze und ich dachte mir so, ich wünschte, ich hätte in diesem Moment einfach diesen Laden verlassen, aber ich wollte halt meinen Bauernhof schnell kaufen. Weil ich erlebe das bis heute, dass auch am Bauernhof, dass die Menschen denken, mein Papa, weil er ist der alte weiße Mann in dem Fall, dass ich halt einfach so diese irrelevante, urselige Tochter bin. Aber die verstehen oft nicht, dass sie mit mir sprechen müssen, weil ich alle Entscheidungen treffe.
Das heißt, wenn die Handwerker kommen oder es muss etwas genehmigt werden. Mhm. Ne? Und dann kommt der Bauaufsicht oder was auch immer. Und dein Vater steht da halt quasi als ein erwachsener, gestammter Mann. Mhm. Und wenn er quasi auch noch Ahnung hat von Bau, weil er halt quasi auch Klavieren baut, dann reden die mit ihnen.
Genau, die ignorieren mich teilweise. Also jetzt nicht mehr, weil alle, die mich ignoriert haben, habe ich nicht eingestellt. Also wer auf den Bau kam, auch Handwerker, wenn die mich ignoriert haben, habe ich gesagt, ihr dürft direkt wieder gehen. Und dann waren die so, hä, wer sind Sie? Und ich so, ich bin die Bauherrin. Ich bin die Chefin und hier ist die Tür. Auf Wiedersehen. Krass. Also da bin ich auch mittlerweile rigoros, weil ich verstehe, wenn man im ersten Moment vielleicht mich irgendwie sieht mit meinem Golden Retriever da sein und sich denkt, ich weiß nicht, wie ernst ich die Frau nehmen kann. Aber wenn man mich tatsächlich nicht ernst nimmt und mich ignoriert und mir gar keine Chance gibt, dann bin ich da mittlerweile ziemlich einfach, dass ich mir denke, okay, du schätzt mich nicht, du respektierst mich nicht, hier ist die Tür, hab einen schönen Tag.
Weißt du, wie viel Nutz- und Wohnfläche das Immobilien hat?
Wir haben mittlerweile, oh Gott, ich bin so schlecht mit den ganzen Zahlen. Aber wir haben von diesen 4000 Quadratmetern, haben wir, glaube ich, ungefähr 2000 Quadratmeter Nutz- und Wohnfläche.
Krass.
Und wir dürfen Haupthaus, Scheune, Stallungen dürfen wir mittlerweile nach all den ganzen Genehmigungen, Halleluja, dürfen wir da Gott sei Dank echt viel umbauen und machen. Wir dürfen einen Pool hinten hinstellen, wir dürfen die Sauna installieren, wir dürfen wahrscheinlich auch so ein paar kleine Häuschen mit hinbauen. Und das war aber alles ein langer Weg, weil als ich den gekauft habe, ich wusste noch nicht mal, dass man eine Baugenehmigung braucht. Ich hatte keine Ahnung.
Mach das doch wie ich, einfach Bau ohne zu fragen.
Hast du
Schwarzbau.
Gemacht? Hast du gemacht? Ich hab's mir noch überlegt. Hast du es gemacht?
Soll ich dir was sagen? Also ich will es nicht bestätigen, aber ich sag euch eins.
Oh wei.
Der Chef von der Denkmal, ne?
Ja.
Er ist jetzt in Rente. Und der ehemalige Bürgermeister, der zweimal gewählt war, in den Ort, wo ich den Hof habe. Ich habe es einfach gemacht. Und die haben gesagt, Joy, du bist das Beste, was das Hof je passieren konnte.
Nein.
Du hast das Hof gerettet.
Wirklich?
So ist es. Es ist aber auch so, man muss aber auch sagen, der Peter, der ehemalige Chef von der Denkmal in dem Ort, der, keine Ahnung, 30 Jahre, ist mein Freund.
Aha.
Wir sind Freunde geworden.
Es sind die Kontakte.
Nein, wir sind Freunde geworden.
Ihr seid, ja, okay.
Und
okay.
Er gehört zu meinem Kompetenzteam.
Zu deinem Kompetenzteam?
Genau.
Das ist geil.
Meine Frau lacht immer, wenn ich sage, ich habe ein Meeting jetzt mit dem Team, mein Kompetenzteam.
Peter, dein Kompetenzteam.
Und er hat neben seinem Beruf als Denkmalchef, hat in seiner Lebenszeit 11 Häuser und ein Denkmal gekauft, saniert, verkauft. Das heißt, er ist auch praktisch, nicht nur hier, wir retten jetzt den Balken, der eigentlich Schrott ist, sondern halt, er kennt sich aus. Das hat er nebenberuflich gemacht und ist Antiquitätenhändler und auch Innenarchitekt. Er besucht meine Baustellen, ohne dass er quasi anrufen muss. Er kommt jederzeit, er sagt die Handwerker, wie die das machen sollen.
Das ist ja der Hammer.
Und das kostenlos.
Kannst du mit dem mal nach Berlin einfliegen lassen?
Der hat auch Geschmack. Der hat auch Geschmack. Der hat auch quasi so, der kennt sich auch mit Farben, mit Qualität, mit wie man halt quasi noch das Material rettet. Mhm. Ne? Und das ist wunderbar. Ist dein Hof aus Stein oder Fachwerk oder
Backstein?
Backstein. Mhm. Geil.
Ich liebe Backstein.
Welchen Baujahr? 19. Jahrhundert?
Ja.
Das heißt 1870 oder irgend sowas.
Ja, wir haben auch noch ganz alte Kohlen, die wir immer mal wieder oder so. Mhm. Es ist, wir buddeln immer mal wieder alte Sachen aus, wo man sich denkt, so, wann wurde diese Kohle hier in diesen Boden versenkt? Das ist, da ist so viel Geschichte, da ist so viel, was man regelrecht erbuddeln kann und dann auch zu wissen, okay, hier sind noch Schweinetröge, wo wir jetzt unsere Gewürze drin anbauen, dann da drüben sind die Hühnerställe, dann da hinten waren Kühe drin, das ist so verrückt zu sehen, wo was war und jetzt aber auch zu sehen, wie man dem Ganzen nochmal so ein neues Leben geben
Darf
kann.
Ich noch eine Frage stellen, die ein bisschen vielleicht indiskret ist?
Ich liebe deine indiskrete Frage.
Du musst
Frage.
Es aber nicht beantworten.
Ich beantworte dir jede indiskrete Frage.
Hast du es bar bezahlt?
Nee.
Oder hast du es einen Kredit geholt?
Ich habe es nicht, kein Kredit, kein Bar, es war eine Überweisung.
Du hast das Geld
direkt überwiesen.
1:1.
Ja.
Das heißt, es gehört dir komplett.
Ja.
Glückwunsch.
Danke.
Hammer. Das ist der Weg.
Ja, das stimmt.
Das ist der Hammer. Das heißt, du hast erzählt, du bist Schwabe.
Ich bin Schwabe.
Das heißt, du kannst mit Geld umgehen.
Gott sei Dank, ja. Weil wir, dadurch, dass wir halt nie so wirklich viel hatten, war das für mich ehrlich gesagt immer gut, weil als ich so das erste Mal Geld verdient habe, und man kann ja in der Medienbranche, man kann schon gut Geld verdienen. Und am Anfang war ich so, ach du Scheiße, wie verrückt, dass man da so viel Geld verdienen kann. Weil ich war es gewohnt, 4,50 Euro auf dem Markt zu verdienen, wenn ich irgendwie eine Stunde lang im eiskalten Eisladen oder Olivenladen stehe und da irgendwie Sachen verkaufe. Das waren 4,50 Euro pro Stunde. Das war nicht viel Geld, aber so rechne ich teilweise bis heute noch. Und deswegen habe ich, glaube ich, immer noch so einen anderen Bezug zu Geld, weil ich auch gar nicht oft wissen will, was ich für einen Job bekomme. Ich möchte nicht wissen, was ich für den Job bekomme, weil ich möchte wissen, was es für ein Job ist und dann entscheide ich, habe ich da Lust drauf oder nicht, aber ich möchte nicht aufgrund des Geldes entscheiden. Aber das Geld, ich will das auch nicht wirklich anfassen. Ich habe einen Finanzberater, der macht das alles, aber das fühlt sich für mich immer an wie so ein Monopoly-Geld, weil ich mir immer denke, wer weiß, wann wieder das Finanzamt um die Ecke biegt. Das ist so, aha.
Okay, Wahnsinn. Das heißt, du kannst mit Geld umgehen. Ja. Das ist etwas, was du immer konntest.
Mhm.
Du bist diszipliniert,
ja,
weil Geld, sag ich mal, horten, Geld, sag ich mal, ja, Geld verwalten, Geld vermehren, ist in meiner Ansicht keine Talentsache, sondern halt natürlich auch Wissen,
mhm,
aber insbesondere finde ich Disziplin.
Total. Ja? Vor allem auch, also ich weiß nicht, wie bist du groß geworden mit, hattet ihr immer viel Geld? Das klingt eher so, als wärt ihr auch sehr bodenständig groß geworden.
Wir hatten kein Geld. Also wir hatten eine Zeit,
mhm,
also ein Jahr vor du geboren bist, zwei Jahre, eineinhalb Jahre.
Da hattet ihr einen Durchbruch.
Haben wir den Durchbruch gehabt. Yeah. 94 Herbst, ne? Und ich habe dir was mitgebracht. Warte mal.
Nein. Was hast du denn mitgebracht? Nein.
Also, dieses Album habe ich im Lager gefunden. Ich habe so einen Containerhafen.
Yeah.
Ich habe 28 Überseekontainern. Ich sammle viel. Ich bin kein Messi, aber ich sammle viel. Und in einige Containern habe ich noch altes Merchandising. Und dieses, warte mal, du brauchst keine Brille, ne? Du hast nur gute Augen.
Noch geht's.
Welche Baujahr ist das?
Ach Gott, erstmal, oh Gott, 94.
Genau, der ist noch original verpackt von
Nein.
94. Ich gebe dir einen Tipp, nicht auspacken, weil diese CD ist unser kommerzieller Durchbruch, Over the Hump. Dieses Album hat in Deutschland 3,5 Millionen CDs verkauft, ist der meistverkaufte CD in Deutschland aller Zeit. Bleibt auch so, weil heute verkauft man kaum noch CDs.
Das ist nicht dein Ernst.
Und der ist noch verpackt. Und ich behaupte einfach, das ist halt quasi wirklich, ich weiß nicht, ganz wenige oder wenn überhaupt verpackte Kelly Family CDs, genau.
Die darf ich behalten.
Die kannst du behalten.
Dankeschön.
Und
das gibt's ja nicht. Boah.
Und deswegen zum Thema Geld, ne?
Mhm.
Vor, sag ich mal, 94, vor das Durchbruch von diesem Album, der uns halt quasi auf die große Bühne brachte, haben wir auf der Straße eine Strecke von 15 Jahren auf der Straße gespielt, als Straßenmusiker.
Wow.
Und weißt du, was mein Job war? Zwischen das Singen und die kleine Bühne aufbauen, ist mit dem Korb rumgehen. 12 Jahre lang war ich ein Bettler. Und glaub mir, wenn du halt einmal so um die Menge gehst und sammelst jedes Mal so ein paar D-Mark,
mhm,
dann lernst du halt auch mit Geld umzugehen.
Ja, ne?
Weil du kämpfst halt wirklich um jeden D-Mark früher und das hat natürlich auch geprägt. Und meine Eltern kamen aus ganz normalen Verhältnissen, armen Verhältnissen. Also es gab kein Eigentum,
mhm,
es gab halt quasi kein Money. Wir haben mit der Kelly Family halt in alte London-Busse gelebt, über ganz Europa gereist.
Die ganze Family hat in so einem London-Bus gelebt.
So ist es. Und wir hatten Ende der 80er Jahre haben wir ein Hausboot gekauft in Holland und sind mit dem Hausboot über Europa gereist, mit den Bussen zu den Marktplätzen, auf der Straße gespielt. Also unsere Bühne war halt quasi illegal auf der Straße halt quasi aufbauen und spielen. Mhm. Und die ersten 10, 12 Jahre, wir waren finanziell immer wahnsinnig knapp.
Yeah.
Und oft auch pleite. Ich meine, wenn der Bus einen Schaden hatte, dann war das halt ein Weltuntergang. Mhm. Ne? Und ja, aber die letzten 4, 5 Jahren vor der große kommerzielle Durchbruch haben wir dann doch, unser Handwerk war besser geworden und wir wussten auch, welche Städte gut sind und welche Stadtfesten und Märkten. Und da haben wir richtig viel Geld verdient. Ja, also da war es so, dass wir wirklich davon richtig gut leben konnten. Mhm. Ja, was schätzt du, was wir jetzt nicht die ersten 10 Jahre, aber die letzten 3, 4, 5 Jahre vor der kommerzielle Durchbruch, wenn wir hier in Berlin auf dem Alex gespielt haben, mhm, im Dezember zum Beispiel, im Rahmen von den Weihnachtsmarkt, und an guten oder schlechten Tag, was denkst du? In D-Mark natürlich.
Oh Gott, in D-Mark auch noch.
Also, oder auf Euro einfach. D-Mark ist, also 2 D-Mark.
D-Mark war immer das Doppelte, ne?
Genau, genau.
Ja. Ist auch peinlich, dass ich die Frage überhaupt stellen muss. Das zeigt, wie alt ich bin, beziehungsweise wie jung. Ich würde sagen, in Berlin. Wie viele Stunden habt ihr da so gespielt?
6 Shows am Tag.
6 Shows am Tag?
Ja. Jede Show ging eine knappe Stunde. Und dazwischen eine halbe Stunde Pause.
Aha.
Und dann nächste Show.
600 Euro?
Also 1200 Mark,
mhm,
am Tag.
Mhm.
War das ein guter Tag oder ein schlechter Tag?
Ein guter.
Okay. Wir haben 2.000 bis 3.000 D-Mark verdient.
Nein.
An schlechten Tagen.
Nein.
Doch.
Was?
An guten Tagen haben wir 20.000 bis 30.000 D-Mark verdient.
Das ist nicht dein Ernst.
Wir haben Umsatz gemacht auf der Straße. Halte ich mal fest, im Jahr haben wir bis zu 1,4 Millionen D-Mark Umsatz gemacht. Das sind 700.000 Euro. Das Ganze schon über 30 Jahre her. Und das wären heute, ich glaube, viel, viel mehr.
Das ist nicht dein Ernst.
Doch. Wir waren
das
Maschinen.
Das ist doch nicht. Wie ist das möglich? War das die... Also wie würdest du dir das erklären? Weil ich sehe so oft, sehe ich Straßenmusiker und Straßenmusikerinnen und da ist, also da ist kaum was im Korb.
Ja, also es ist so, die Leute spenden was, aber wir haben auch sehr viele Kassetten, LPs verkauft, ja. CDs kamen Anfang der 90er Jahre. Ich habe wieder ein Geschenk für dich.
Nein, nein! Das gibt's doch nicht! Oh, aber da hatte ich die
der
letzte Kassette.
Der ist von 91 und
nein,
der ist von 98.
Das gibt's, oh Gott.
Kassetten, die waren auch im Lager.
Ist das geil, oh Gott, Tausende, ich flippe aus. Das gibt's, Gott. Das ist
hat dein Vater ein altes Auto vielleicht?
Natürlich hat er ein altes Auto.
Was für ein Auto hat er?
Oh, der hat so einen alten, warte, er hat einen alten Käfer.
Käfer? Da ist vielleicht nicht bei, also nicht bei allen Käfern, aber bei manchen Käfern ist noch so ein Kassettenspieler.
Das ist ja geil. Ich glaube, ich habe sogar noch einen Kassettenrekorder zu Hause. Das gibt's doch nicht. Oh mein Gott, auch diese Cover, ne? Das sieht mit so herrlich
alle
aus.
Alle Köpfe drauf. Alle runter.
Ich fass es nicht. Wie habt ihr das denn damals gemacht, dass ihr dann Kassetten, CDs, dass ihr die rausgebracht habt? Weil da musst du ja auch erstmal in Vorkasse gehen, ne?
Genau, die haben wir in Polen produziert.
Aha.
Die waren günstiger und auch auf die Hand Geld.
Yeah.
Und dann haben wir auf der Straße halt Cash gemacht. Weißt du, was ich meine?
Ja. Yeah.
Viel Cash.
Ich frage mich auch gerade, das Geld, ja, was ihr da eingenommen habt,
ja,
das musstet ihr nicht versteuern, weil es war ja Bargeld, oder?
Offiziell
muss man es natürlich
versteuern. Unoffiziell Cash in the Tash.
Cash in the Tash.
Sagt man.
Das gibt's ja nicht. Da habt ihr so viel Geld gemacht.
Wir haben viel Geld gemacht. In den Hausboot der Kelly Family, wo wir gesegelt, yeah, haben, ne, war das so? Schiffe sollten halt ein bisschen Tiefe haben, aha, dass sie dann halt quasi stabiler sind. Dass der Wind von rechts, links nicht irgendwie hier das Schiff halt. Und dann haben wir immer Stahl oder Steine halt quasi unter dem Boden. Da gibt es diese Riffs. So ungefähr 30 Zentimeter, 40. Und die haben wir gefüllt, weil das Schiff war ja früher eigentlich ein Cargo-Schiff. Ne? Und wir haben es genutzt als Wohnfläche, mhm, und als unten im Rumpf haben wir geprobt und unsere Storage gehabt etc. Und da hat natürlich auch Gewicht gefehlt. Also nicht nur Stein und Stahl. Wir haben in den gelben Kissen von der Post immer die Münzen von der Straße gestapelt.
Nein.
Und hatten im Hausboot der Kelly Family über 1 Million Mark in Hardware.
Nein.
Wirklich. Das ist eine wahre Story.
Oh,
und,
das ist so absurd.
Ja, das ist so crazy. Was für ein Käfer hat dein Vater? Ist es ein Cabrio oder kein Cabrio?
Kein Cabrio. So ein alter... So
welche
ein alter
Jahr?
Oh, frag mich nicht. Ich kenne mich mit
70er
Autos
Jahre, 80er Jahre?
Wahrscheinlich so 70er, 80er.
Ja. Hat er noch mehr alte Autos?
Nee, wir hatten früher immer alte Autos. Wir hatten auch mal so einen alten Mercedes, wo man dann den Rücksitz, der war hinten im Kofferraum. Mhm. Das heißt, wir saßen als Kinder im Kofferraum. Da war unser Rücksitz. Das war total absurd.
Kombi.
Ja.
Der Kombi. Das ist entweder der 124er.
Genau, bestimmt. Ne?
Hm. Und der, wo der halt zwei kleine Sitze hinten hat. Das ist... Modell gab es von dem 300
ja.
oder 230. Ja. Es gab auch einen 280er.
Ja.
Der Kombi war ein super Auto.
Mhm. Ich kenne mich gar nicht aus mit Autos. Ich bin da raus. Aber okay. Es klingt plausibel. Ich habe keine Ahnung.
Du fährst Motorrad?
Ich fahre Motorrad. Du auch?
Nicht mehr, nein.
Wieso nicht mehr?
Weil ein Bekannter von mir ist gestorben.
Oh nein.
Und das schon lange her. Also der ist in der Stadt durch einen Unfall, an dem Motorradunfall, gestorben. Und damals... hatten wir unseren ersten Kind.
Mhm.
Und ich dachte, weil ich vielleicht manchmal zu sehr riskiere und du gehst am Limit, und ist wieder gut gegangen, aber irgendwann ist nicht mehr gut.
Ja.
Und dann habe ich ein guter Mitarbeiter bei mir gesagt, pass mal auf, Achim, ich schenke dir das Motorrad. Und ich fahre nicht mehr.
Nach dem Erlebnis?
Genau. Aber jetzt werde ich wieder halt quasi, jetzt komme ich zurück. Die Kinder sind groß. Natürlich will ich jetzt keinen Unfall haben.
Mhm.
Und jetzt bin ich auch ruhiger da, vorsichtiger und fahre dann halt vielleicht auch nicht ganz so heavy und würde mir gerne halt quasi ein Motorrad kaufen. Vor 2 Jahren hat meine Frau mir zum 50. eine Vespa geschenkt.
Och Gott.
Von meinem Baujahr, von Och. 72. Ne?
Nein,
aber das ist jetzt keine 125er, sondern halt der ganz normal hier 50 Kubik. Das heißt, der fährt nur, tuckert durch die Gegend. Was für ein Motorrad hast du? Besitzt du eins?
Also
oder mehrere? Eine ganze Flotte? Hast zwei Läden? Lass mal raten, Harley ist es nicht. Ich glaube, bei dir ist es dynamisch sportlich. Es ist halt quasi so eine Yamaha, eine Kamikaze, eine Ducati, eine BMW. Ducati? Geil.
Also das Ding ist, ich habe noch keinen Führerschein, aber ich fahre liebend gerne. Man darf halt dann eigentlich nicht fahren.
Also du fährst nur am Ring?
Genau.
Okay.
Oder illegal. Aber das ist natürlich nicht zu empfehlen. Aber ich fahre eigentlich, würde ich mal sagen, gut. Ich hab noch keine Zeit, den Führerschein zu machen. Aber meine Mama hatte eine Ducati Monster. Die steht bei ihr zu Hause und sie hat mir gesagt, sie so, Lola, mach deinen Führerschein und du kriegst sie.
Wow.
Und deswegen, das heißt, ich habe dieses Motorrad schon im Griff, ich habe es griffbereit. Ich habe es in meiner Nähe, aber ich darf es legal offiziell noch nicht fahren. Aber ich finde Ducati Monster, wir hatten früher auf dem Hof, Robert hatte und Conny, die hatten früher auch schon Ducati Monster. Und das war für mich immer die fliegende. Weil mit diesem Motorrad fliegst du gefühlt durch die Welt. Das ist ein Freiheitsgefühl. Unübertrefflich schön, finde ich.
Schade, ich kann dich leider mit dem Führerschein nicht mehr helfen, aber als mein Onkel noch gelebt hat, Onkel Jim, der ältere Bruder von meinem Vater, als wir noch früher auf der Straße überall gespielt haben, ganz Europa, hat er uns immer Führerscheine aus USA geschickt.
Nein.
Und durchgestempelt. Also illegale Führerscheine. Und wirklich, das ist eine wahre Story.
Nein.
Und ich saß sogar einmal bei Markus Lanz oder mehrmals in der Show, mein Bruder Johnny saß da auch und dann kam irgendwie das Thema Führerschein. Und dann habe ich dem Markus gesagt, Markus, wir hatten früher alle illegale Führerscheine. Und dann hat der Markus gesagt, wie bitte? Und dann hat er den Johnny gefragt, stimmt das? Und Johnny sagte, nein, ich hatte immer einen echten. Es stimmt doch gar nicht. Weißt du warum? Weil wir nirgendwo angemeldet waren. Wir waren nirgendwo sässig, nirgendwo angemeldet. Und dann hat Onkel Jim aus USA, jeder Kelly hat quasi einen Führerschein geschickt, weil er kannte jemanden beim Straßenverkehrsamt, durchgestempelt. Und jetzt halt mal fest, ne? PKW darf man ab 18 fahren, aber große Motorräder erst ab 21, also gewisse Kubik, ne? Erst 125 ab 18 vielleicht, aber zum Beispiel LKW oder große Busse mit 20 Leute, das darfst du ab 21.
Yeah.
Ich hatte mit 18 halt quasi alle durchgestempelt, alles. Ich könnte Auflieger fahren,
nein,
ich könnte Motorrad fahren, ist so. Und dann, als der Erfolg kam, war das so heiß, ne, dass wir alle Führerschein gemacht haben, weil wir dachten, wenn das rauskommt, kriegen wir so einen Shitstorm.
Gott, ist das gut. Jetzt hast du alles
Uncle
verraten.
Jim ist nicht mehr da, leider.
Och, Mann.
Sonst hätte ich dir ein illegal Führerschein schicken können.
Das wäre so gut gewesen.
Oh. Weißt du, nein.
Doch, sag ich.
Nein, das sage ich dir
doch,
nicht.
Doch, sag.
Nein?
Doch, wir sind ja unter uns, kriegen keine.
Du siehst auch ein bisschen aus wie Sophia Tomalla.
Echt?
Oder?
Ich habe nicht so viele Tattoos, aber weiß ich nicht.
So.
Ich finde sie sehr schön, deswegen ich nehme sie als Kompliment. Ja. Ah, Sophia Tomalla. Wie lustig. Ich kann nicht mehr, ey.
Du warst bei Let's Dance, ne?
Ja.
Ich habe eine Meldung gelesen, dass ihre Mutter, Simone Tomalla.
Die macht jetzt auch mit, ne?
Na, aber die ist ausgestiegen wegen Knieverletzung oder sowas.
Ach Gott.
Stand in der Bild heute.
Vielleicht kommt Sophia zurück.
Die hat damals gewonnen.
Das finde ich krass.
Hast du,
wäre das eine Challenge für dich? Wäre Let's Dance was für dich?
Nein. Nein.
Wie klar? Da hat er keine Sekunde überlegt.
Man hat mich ein paar Mal gefragt.
Ja. Yeah.
Und ich finde es sehr schön. Und ich finde, Let's Dance ist eine Hammer-Sendung, weil da geht's um Leistung.
Ja.
Das ist höchster Sport.
Mhm.
Das ist so unfassbar. Das ist nicht nur schnell rennen, sondern halt, du musst auch noch Takt und du hast einen Partner und du musst, das ist wirklich, muss man einfach sagen, es ist Unterhaltung, eine von den besten quasi Formate in Deutschland.
Ja,
das und
stimmt.
Das läuft schon seit gefühlt 20 Jahre oder bald, ne?
Aber warum wäre das dann nichts für dich? Weil die Attribute passen, finde ich, alle zu dir. Du bist ja so diszipliniert, du hast einen Kampfgeist, der ist ja gigantisch.
Erstens musst du von Februar bis Mai, wenn du ins Finale kommen solltest, also wir reden über 3,5 Monate, all in.
Mhm.
Da gibt es keinen Tag Pause.
Das stimmt.
Das Problem ist, dass ich arbeite sehr viel, ne? Mhm. Und ich würde in der Zeit durch den Verlust meiner Arbeit sehr viel Geld verlieren.
Mm.
Zweitens, ich verbringe mit einer nicht so schlecht aussehenden Frau 3,5 Monaten face-to-face nicht.
Glaubst du, da bestünde ein gewisses Risiko?
Es ist einfach für meine Ehe nicht gut. Ich mag das nicht. Meine Frau hat mir gesagt, mach das doch. Und sie hat das auch gemeint.
Ja. Yeah.
Aber ich will das nicht. Ich will das nicht, weil das einfach. Ne? Ja, so ist es. Ich will das nicht.
Ja.
Und erzähl mir doch nicht, du warst doch dabei.
Mhm.
Man entwickelt Gefühle.
Mhm.
Nein?
Auf gar keinen Fall.
Nee, also
gar keinen Fall.
War der, wie hieß dein
Christian
Tänzer?
Polans
aus Polen?
Da
habe
ich. ich weiß nicht, woher er kommt. Ich glaube, er ist sogar Deutscher. Da habe ich überhaupt gar keine romantischen Gefühle entwickelt.
Okay.
Auf gar keinen Fall.
Nee. Okay.
Also man ist zwar sehr, sehr eng und da passiert...
Also enger geht nicht, oder?
Du spürst jeden Zentimeter, also du spürst alles. Aber, also da gibt es auch, glaube ich, viele, bei denen passiert dann auch was.
Viele, oder?
Ja, das einige.
Und der Gabriel, mein Neffe...
Der hat jetzt mitgemacht.
Der hat letztes Jahr gewonnen. Ja?
Ach Gott, der hat sogar gewonnen.
Gewonnen, ja.
Der hat ja deinen Kampfgeist, ne?
Selbst er wusste nicht... Und keiner in der ganzen Familie, dass er Talent hat. Also, wenn du die Videos siehst, wenn die Videos bei Insta siehst, wie er davor rumgehampelt hat, ne? So typisch 20-jähriger Jung oder 23, ne? So ganz so einfach null quasi, tanzt keine Linie, nothing, ne? Und, und dann geht der ab und marschiert und nimmt den Pokal mit, ne?
Wahnsinn.
Also, muss ich sagen, Hut ab. Und weißt du, dass ich sein Lieblingsonkel bin?
Och Gott,
genau.
Das ist das schönste Kompliment, oder?
Aber nicht nur von ihm, sondern halt alle 25 Neffen.
Oh.
Und weißt du, wie ich das mache?
Du schenkst dir ganz viele Sachen.
Nein.
Die dürfen bei dir alles machen, was sie wollen.
Nein. Tipp für dich, du bist jetzt Tante, ne?
Mhm.
Also natürlich nicht mit einem halben Jahr alt, aber wenn die so sagen, so 5, 6 aufwärts, du brauchst keine Zeit mit dem investieren. Wirklich nicht. Du brauchst mit dem nicht Eis essen gehen und nett sein, gar nichts. Wenn du die siehst, du gibst sie Geld.
Du hast dich eingekauft.
So ist es. Und soll ich dir was sagen? Wenn die dann selber später Geld machen, wie Gabriel, der ruft mich ab und zu an, sagt, Onkel Joy, was kann ich für dich tun?
Nein.
Ich schwör's dir. Also ich brauche ein paar Karten für die Let's Dance-Dings, meine Nachbarn, die sind totaler Fans. Geht alles klar.
Nein.
Du hast Goodies.
Du bist eine Halunke.
Du investierst. Du kennst es doch. du kriegst Geschenke von irgendjemand, ne? Und die Älteren, die haben keine Ahnung, was wir wollen.
Aha.
Gibst du denen Geld, die können selber entscheiden, ja, was sie kaufen.
Das stimmt.
Das ist wirklich ein absolut Winner-Concept.
Ach, Wahnsinn. Oh Gott, ich kann so viel von dir lernen. Ich möchte auch noch ganz viel von dir lernen. Aber ich glaube, unsere Zeit für die erste Kennenlernfolge, die ist leider schon abgelaufen.
Okay.
Aber das Schöne ist ja, wir haben ja noch weitere Kennenlernfolgen. Wir dürfen uns noch weiter daten, freundschaftlich, um zu sehen, ob wir freundschaftlich zusammenpassen. Ich habe Stand jetzt ein sehr gutes Gefühl, weil ich find's unfassbar. Das fühlt sich gerade an wie so ein Onkel, den ich kennenlernen darf, von dem ich ganz viel lernen darf. Und von Hausbau bis hin zu Lebenseinstellungen. Ich habe noch so viele Fragen, vor allem auch auf deinen Lebensweg bezogen. Du hast, glaube ich, schon die mit verrücktesten Sachen gemacht. Die klären wir das nächste Mal, okay?
Ich freue mich, Lola. Du bist eine spannende Frau.
Du auch.
Nee, das bin ich auf keinen Fall. Ich bin durch und durch ein Mann.
Na, wie war's?
Wenn ich ehrlich bin, ich war leicht nervös, weil ich hatte vergessen, als ich zugesagt habe, dass ich halt das mitmache, dass das auch so eine Art, ja, kein Date, aber so wie so ein Date. Und dann habe ich so als ich hier kam, festgestellt, ah, okay, das war das Konzept. Aber sowas darfst du nicht. Du hast eine feste Frau. Und dann ganz ruhig, Joey, das ist alles nur Fernsehen. Es war sehr nett und die Lola ist eine sehr, ja, die spricht vier Sprachen. Die ist Unternehmerin, die baut Häuser, die fährt Motorrad, stark, beeindruckend.
Es hat sich angefühlt wie so ein verrückter, inspirierender Onkel, also komplett im Positiven, dem man begegnet und einfach nur an den Lippen klebt. Der Typ ist so spannend, der ist so inspiriert. Ich hätte am liebsten nichts von mir erzählt und einfach nur von ihm unendlich viel erfahren. Und nach der Stunde dachte ich mir so, nein, wieso ist es schon so schnell vorbei? Aber Gott sei Dank dürfen wir uns noch weiter kennenlernen. Also so ein spannender, toller Mensch. Ich bin sehr begeistert.
Das war's für diese Woche mit 1+1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1+1@swr3.de. 1+1 ist ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Lina Britt Bajorath und Jo Bischofberger. Line Producer Lisa Golinski und Marc Bürkle. Redaktion Christina Gissi-Winkler, Sandra Herbsthofer und Anna-Maria Hergt. Technische Betreuung Maximilian Frisch. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. SprecherInnen Maximiliane Hecke und in den Teasern Max-Richard Lessmann. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Maxi Stumm, Matze Hielscher und Amelie Kern.
Hi, ich bin Gregor Schmalzried.
Ich bin Marie Kilk.
Und ich bin Fritz Espenlaub.
Ich bin Fritz Espenlaub. Sorry, das war gar nicht tatsächlich meine eigene Stimme, sondern eine künstliche Intelligenz, die meine Stimme kopiert hat.
Aber den kompletten Podcast aufnehmen kann sie nicht.
Zumindest noch nicht. Künstliche Intelligenz überschwemmt nämlich gerade die Welt, weil sie wird jeden Tag immer besser. Und dieses Thema beschäftigt auch nicht nur Fachleute, sondern uns alle.
Deswegen stellen wir uns im Podcast die Fragen, die so viele Menschen gerade beschäftigen. Sind wir jetzt bald alle arbeitslos? Kann ich Bildern im Internet noch trauen? Und wie kann ich ChatGPT in meinem Alltag am besten einsetzen?
Und vor allem, wann muss ich diesen Podcast nicht mehr selber aufnehmen, sondern kann einfach meinen KI-Klon hinschicken?
Der KI-Podcast. Jede Woche in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.